Hey und herzlich willkommen zurück zu Doppelmeinung. Der Hemi spricht heute über Aufbauspiele, die noch aus der Demo Week sind. Das heißt, wir machen heute noch den zweiten Teil von der Demo Week. Wir haben ja letztes Mal 3 Knobelspielchen angefasst. Heute geht's weiter mit Aufbauspielchen. Und na, mal gucken, was der Hemi uns da so Schönes zu berichten hat. Auf geht's.
Ein Willkommen auch von mir. Und zwar sprechen wir, wie es Hörnchen gerade schon sagte, über ein paar Aufbauspiele. Insgesamt 3 Stück habe ich mir mal rausgesucht, die in der Demo Week von Steam verfügbar waren, beziehungsweise eins davon ist sogar immer noch verfügbar. Und die sollen auch in der nächsten Zeit irgendwann mal erscheinen. Aufbauspiele sind ja eigentlich immer vom Prinzip her identisch. Das heißt, man startet irgendwie mit Leuten oder was auch immer und muss dann irgendwie Siedlung aufbauen, Technik aufbauen, sonstiges aufbauen, um Fortschritt zu machen, um neue Sachen freizuschalten und dementsprechend weiterzukommen. Ziele sind oft gegeben, nicht immer. Das ist natürlich jetzt bei diesen Spielen, die wir gleich vorstellen, auch noch so ein bisschen im Dunkeln, wo dann, sag ich mal, das Endziel ist oder ob es Endlos-Games sind, je nachdem, wie sie aufgebaut sind. Fangen wir mal an mit einem kleinen, sag ich dazu, asiatischen Spiel, beziehungsweise asiatisch angehauchten Spiel, das auch dementsprechend aus der Ecke Asien entwicklungstechnisch kommt. Und zwar heißt es The Immortal Major. Das ist eine Art Göttersimulation in diesem Genre des Aufbauspiels. Man startet mit ein paar Siedlern. Ich glaube, 10 Familien sind es um die Ecke. Und muss dann halt von der Göttersicht aus diese dann anleiten, um sich halt weiterzuentwickeln. Interessant ist bei dem Spiel auf jeden Fall schon mal, dass wir mit einer zufallsgenerierten Karte starten. Zum Spielstart gibt es dann so einen Seed-Code ein oder kann man sich generieren lassen. Und dann sind die Startgegebenheiten immer ein bisschen anders. Wie stark sich das nachher auswirkt, kann ich nicht einschätzen, weil die Demo ja nicht mehr verfügbar ist. Und da muss man mal schauen, wann das rauskommt. Asiatisches Setting, habe ich gesagt. Sehr stark asiatisches Setting im Bereich Mystik und die Grafik dementsprechend auch angepasst. Man kennt es, so typische asiatische Häuser mit diesen, ich weiß gar nicht, geschwungenen Dächern hat man dort.
Also die Grafik ist ja eher so im Style wie einem Siedler 3 oder Siedler 4, wobei ja letztlich das Spiel selber dann eher in Richtung Anno gehen wird, vermute ich mal. Es ist auf jeden Fall knuffig anzusehen, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Ja, es passt halt genau da rein. Es ist ja auch genau so angelegt, wie gesagt, mit dem Asiatischen, beziehungsweise dann auch diesen Mystischen und so weiter. Das passt alles stimmig zusammen, das kann man so sagen, ja. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Stilbruch oder sonst was drin.
Ich sehe jetzt hier in der Steam-Übersicht auch sowas wie, ich hoffe, ich greife jetzt nicht zu weit vor, aber ich sehe da auch sowas wie Schnee und so weiter. Sind das verschiedene Settings oder gibt es eine Jahreszeit?
Jahreszeiten. Also das Spiel hat dementsprechend auch die Auswirkungen simuliert in Bezug auf Wetter und so weiter. Beziehungsweise dann eher Jahreszeiten. Richtig, Wettereffekte habe ich so jetzt nicht gesehen. Aber es gibt dann halt die 4 Jahreszeiten und der Winter wirkt sich dann halt dementsprechend auch aus. Man soll auf jeden Fall seine Untertanen oder seine, wie nennt man sie, keine Ahnung, als Gott ist man ja sowieso über alles erhaben, entsprechend anleiten, dass sie halt mit ihren Familien anfangen, Häuser zu bauen, dort dementsprechend einziehen und sich fröhlich fleißig vermehren, damit man halt mehr Siedler hat, denen man noch mehr Aufgaben geben kann. Und das ist schon ein guter Stichpunkt. Als Gott musst du sozusagen denen alles vorgeben, was sie zu tun haben. Sie machen nicht viel von selber. Das heißt, du setzt Gebäude hin, beziehungsweise den Bauauftrag hin und musst denen vorher dann sagen, dass sie Holz abbauen sollen, Steine abbauen sollen und so weiter, um daraus dann die Sachen zu bauen, die du denen vorgibst. Zusätzlich musst du dann entsprechend Felder anlegen, damit sie auch Nahrungsmittel haben oder halt, wenn der Fortschritt weitergeht, entsprechende Rohstoffe anbauen, wie zum Beispiel Baumwolle oder so für Fasern, um daraus dann weitere Sachen herzustellen. Letztendlich geht es darum, dass du mittels deiner Aufgabenverteilung die Siedler A sich vermehren lässt und B auch zufriedenstellst. Denn zufriedene Siedler sind gute Siedler und die steigen dann auf und damit kriegst du dann halt auch mehr Möglichkeiten.
Ist das so ein Rangsystem à la Anno? Also das heißt von, was weiß ich, vom Bauer zum Bürger zum Landvogt, sowas in die Richtung?
Ja, so eine Art kann man das sagen.
Okay.
Je zufriedener sie sind, desto mehr Punkte kriegst du. So ganz verstanden habe ich es nicht. Ich bin nicht so in dem mystischen Szenario wirklich so gut unterwegs, um als Gottheit deine Wunder zu wirken. Deine sogenannten Wunder brauchst du dementsprechend Punkte, die halt, ich glaube Spirit Woods genannt, von den Bürgern dann erzeugt werden. Und je zufriedener sie sind und je mehr du hast, je mehr Punkte kriegst du und desto mehr Wunder kannst du wirken. Die zum Beispiel der Gestalt sind, dass du sagen kannst, okay, ich will das Gebäude sofort fertig gebaut haben. Ansonsten hast du nämlich einen Bauzyklus drin, der etwas länger dauert. Je nachdem, wie gut du ausgestattet bist als Gott mit deinen Wundern, kannst du ein kleines, mittleres oder ein großes Gebäude sofort fertigstellen. Oder du kannst sagen, okay, ich will jetzt, dass die Kinder ganz schnell erwachsen sind, damit ich halt Arbeitskräfte habe und so weiter. Du kannst ganz direkt in das Spiel eingreifen und beschleunigen. Das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, weil ich sehe das in Anführungsstrichen so ein bisschen wie Cheaten an, aber das ist, glaube ich, so das Typische eines Götterspiels, dass du halt mit dem Finger schnippst und etwas ist fertig. Natürlich musst du dann auch so ein bisschen drauf hinarbeiten, dass du deine Planung dementsprechend ausführst. Okay, ich muss jetzt das Gebäude schnell fertig haben, dann mache ich das, damit ich dementsprechend die Spiele habe oder dementsprechend dann deine Siedlung sich weiterentwickeln kann.
Gibt es Gegner oder ist das ein friedliches Aufbauspiel?
Nee, das ist nicht friedlich, sondern es gibt tatsächlich Gegner. Es ist auf der Karte so relativ... nah kannst du es nicht sagen, weil deine Siedlung kannst du setzen, wo du möchtest. Die Karte war jetzt aber nicht übermäßig groß. Es gibt dort ein Monsternest. Und dieses Monsternest entwickelt sich langsam weiter, je stärker du deine Siedlung vorantreibst. Das heißt, wenn du quasi Fortschrittsstillstand hättest, wird sich das dementsprechend auch nicht entwickeln. Und ab einem bestimmten Punkt, den deine Siedlung erreicht hat, ich konnte es nicht genau dran festmachen, woran es festgemacht wird, ob es an der Siedleranzahl ist oder den Technikfortschritt. Auf jeden Fall kann man dann so einen Balken sehen auf dem Monsternest, der wird angezeigt, inwieweit das erwacht ist. Und wenn das dann erwacht ist, so wurde es genannt, dann kommen da ein paar Monster raus und die gehen dann Richtung deine Siedlung und greifen da an. Du kannst vorher schon, wenn man das Spielprinzip schnell durchschaut, so ein paar Verteidigungstürme bauen. Was da später noch alles hinzukommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist nur eine kurze Demo gewesen. Und muss sich dann gegen diese Monsterangriffe verteidigen. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird dieses Monsternest auch mit der Zeit dann immer stärker. Du musst dich auf immer stärkere Wellen der Monster einstellen und dementsprechend auch darauf hinarbeiten. Ist jetzt so eine Art Herausforderung neben dem Zufriedenstellen und Aufbau der Siedlung, aber letztendlich ist es dann halt auch ein Kampfspiel in der Hinsicht, also mit Militär. Ja.
Du kannst also nicht einfach mal, was weiß ich, wenn du jetzt mal auf Toilette musst, das einfach laufen lassen, sondern solltest dann schon pausieren im Moment, damit dir nicht irgendwie die Basis weggerissen wird in der Zwischenzeit, weil du gerade nicht reagieren konntest. Du hast gesagt, man muss prinzipiell alles steuern. Wie ist das mit den Kampfeinheiten? Musst du die dann auch steuern oder?
Kann ich leider gar nichts zu sagen, weil das lief irgendwann ab. Ich hatte das gar nicht so richtig mitgekriegt, als ich die Demo gespielt habe. Ich habe es ja gestreamt. Und irgendwann hatte ich gesehen, okay, ist erwacht und dann musste ich hier und dann musste ich da machen und dann plötzlich waren die Monster wieder weg. Ich hatte aber schon, bei mir war das gewesen, nördlich der Siedlung so zwei Verteidigungstürme hingesetzt. Ich muss dazu sagen, ist natürlich eine frühe Demo. Das Ding geht auch in Early Access übrigens rein. Mir war dann das Spiel ein, zweimal abgestürzt und dann musste ich erst ein Rollback machen und so weiter. Ich glaube, das läuft automatisch, weil diese Verteidigungstürme, die ich gesetzt hatte, die waren auch automatisch besetzt. Was später an Kampfeinheiten dazukommt, keine Ahnung, Bogenschützen oder Reiter oder irgendwie sowas, das muss man dann mal sehen, wenn das Spiel weiterentwickelt wird.
Ja.
Prinzipiell oder im Groben muss man aber auch sagen, wo du sagst, muss ich das selber steuern, das Spiel ist in der Hinsicht für mich schon ein bisschen, schwierig, weil Stand der Demo, muss man immer dazu sagen, wie gesagt, das ist nicht fertig, wenn es rauskommt, sondern auch in dem Early Access. Stand der Demo war es zum Beispiel so, dass man ja die Baustellen setzt oder zumindest versucht zu setzen oder eine Straße setzt oder versucht zu setzen. Denn da war schon ein kleiner Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Du kannst nicht einfach eine Straße setzen oder dann ein Gebäude setzen und die Leute machen alles von selber. Nee. Du musst denen erst sagen, räum mal eben den Baum weg, der da im Weg steht und dann kannst du die Straße setzen und zwar genau in dieser Reihenfolge. Wenn du jetzt, also Wege sind ja dazu da, damit die Leute sich zwischen den Gebäuden hin und her bewegen, damit das alles ein bisschen effizienter läuft. Wo ich dann Straßen ziehen wollte, ging das nicht und bis ich dann erst verstanden habe, da steht ein Baum im Weg, da muss ich den Baum anklicken, dass der doch bitte abgeerntet wird, weil das nicht im Einzugsbereich des Holzfällers war. Also ich musste tatsächlich erst den Baum anklicken, da musste ich warten, bis die Siedler da hingegangen sind und den Baum abgerissen haben und dann konnte ich erst die Straße bauen. Ist so ein bisschen schwierig.
Ist halt eine Quality-of-Life-Funktion, die einfach noch nicht da ist.
Ist eine Bedienungsphilosophie. Sagen wir es mal so, ob ich jetzt wirklich als Gott den dummen Leuten jeden Furz vorgeben muss oder ich mehr oder weniger zulasse, dass sie auch etwas selbstständiger werden. Mich würde es persönlich auf Dauer aber sehr stören, wenn das tatsächlich so wäre. Ne, ich sage das immer schön im Konjunktiv, weil ich nicht weiß, inwieweit das in der Entwicklung dann angepasst wird, geändert wird oder halt so bleibt. Das muss man den Entwicklern halt überlassen oder ob die aufs Feedback der Community reagieren.
Also wie schon sagst, das hat natürlich was mit dem spielerischen Effekt zu tun. Prinzipiell würde ich aber sagen, es ist eigentlich weniger eine Göttersimulation als eine, ja, ich sag jetzt mal, eine ganz normale Aufbausim. Der Götteraspekt soll halt dadurch meiner Meinung nach erzeugt werden, dass man halt dieses Mana-Gedöns, das hattest du, glaube ich, hast du das schon angesprochen?
Nee, hatte ich gar nicht gesagt. Okay, das ist nur eine Ressource. Also ja. Du hast zwei Ressourcen, stimmt, genau, das hatte ich vergessen. Sorry for that. Du hast zwei Ressourcen, einmal diesen, ich sag jetzt mal Spirit. Ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, weil, ja, doof, läuft nicht mehr die Demo. Der von den Bürgern sozusagen erzeugt wird. Und dann gibt es noch irgendwie so Zauberkristalle, die man abbauen kann, die man dann für die Forschung braucht, um neue Sachen freizuschalten.
Genau, also ne, und damit kann man dann halt Sachen schneller durchführen, was weiß ich. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Black and White, nur ohne Haustier und in anders. Wir werden sehen, was aus dem Spiel wird, in dem Zustand, in dem ich es jetzt beim Hemi gesehen habe und wie ich es auch selber kurz angespielt habe. Muss ich ehrlich sagen, reizt es mich aktuell nicht so wirklich. Ich mag das Setting, ich mag das Aussehen, ich mag auch Teile der Funktionen. Sachen wie, dass du Bäume abreißen musst, um eine Straße zu bauen, sind meiner Meinung nach Quality-of-Life-Funktionen. Die werden mit der Zeit kommen, da bin ich mir relativ sicher. Denn das dürfte so ziemlich jeden abnerven. Dieses Problem wird in einem anderen Spiel vermutlich auch nochmal auftauchen, außer sie hatten es zwischendurch gefixt, da war mir das nämlich auch aufgefallen. Ansonsten, keine Ahnung, was wäre ich bereit dafür auszugeben? Je nachdem, sind das durchgängige Maps oder sind das Aufgaben? Das haben wir noch nicht geklärt.
Konnte man aus der Demo nicht rausziehen. Das, okay. Wie gesagt, du hast dein Seed gehabt, du kannst aufbauen. Ich habe auch so, jetzt wo wir drüber sprechen, so ein bisschen würde ich das eher von Siedlungsbau Göttersimulation in Richtung sogar Base Building Tower Defense schicken. Das ist die Frage, wie sie das mit den Monsternestern machen, weil für mich ist Tower Defense ja immer, dass du immer mit stärkeren Monsterwellen kämpfen musst. Und dieses auflevelnde Monsternest bietet sich eigentlich dann dafür an, das so zu gestalten. Dass du halt deine Siedlung als Base, als Tower hast und dass aus einer Richtung dann immer wieder Monster auftauchen, die du halt zurückschlagen musst und irgendwann sind die halt so stark und dann ist das Game zu Ende. Das muss man halt schauen, wie sich da die Entwicklung des Spiels halt vorangetrieben wird.
Also du konntest jetzt noch nicht ermitteln, ob du die Nester in irgendeiner Form schwächen oder gar komplett beseitigen konntest.
Soweit sind wir nicht gekommen. Also an dem Punkt ist mir, wie gesagt, die Demo auch zwei, dreimal abgestürzt. Und ja. Weil ich an dem Tag dann noch ein bisschen was anderes zocken wollte, hatte ich gesagt, okay, ein bisschen haben wir schon mal gesehen. Mal schauen. Also EA Release ist übrigens jetzt in diesem Juli angesagt. Einen genauen Termin habe ich nicht, nur halt Juli 2021. Es sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass die momentan gesetzten Hardware-Anforderungen extrem niedrig sind. Also wir reden da von einem tatsächlich FX 8300 ist angegeben, kleinen i5 3000. Eine alte R9 Grafikkarte oder eine GTX 900 mit 16 MB RAM, die stehen komischerweise schon wieder drin. Es kann sein, dass das aber auch Platzhalter sind und sie nicht direkt reinschreiben wollten, okay, du brauchst einen Toaster, das reicht. Da ist halt immer die Frage, wie weit die Entwicklung geht. Von daher müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, EA Release geplant im Juli diesen Jahres, wäre es sich auf die Wishlist setzt, kann es ja beobachten. Es geht in Early Access Release und mehr gibt es da im Moment noch nichts für zu sagen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das nennt sich Patron oder wie man das auch immer betonen möchte, ist auch, ach Wunder, ein Siedlungsaufbauspiel. Wir haben es ja angedroht und darum wird es heute gehen. Und zwar ist das ein Aufbauspiel, Setting-mäßig ähnlich wie Banished. Und zwar startet man mit 10 Siedlern, beziehungsweise 10 Erwachsenen, ein paar Jugendlichen und Kindern, die dann eigentlich 5 Familien darstellen, deswegen ähnlich wie Banished. Auf einer mediterranen Karte, man konnte verschiedene Karten theoretisch auswählen, die Demo hat aber nur diese mediterrane Karte zugelassen. Übrigens, die Patron-Demo kann man übrigens noch immer spielen. Die ist nicht nach der Demo-Week abgestellt worden. Die Karte ist fertig vorgegeben, keine prozedural generierte und hat dann dementsprechend die Aufgabe, mit seinen Siedlern eine Stadt aufzubauen.
Ja, du hast Banished angesprochen. Also ich hatte es mir ja auch angeschaut. Es sieht halt sehr ähnlich. Es gibt ja mehrere solche Banished-ähnlichen Games und die haben halt alle irgendwo dieses, dass sie grafisch eigentlich ganz gut aussehen, dass sie irgendwie alle nur einen Entwickler haben und dass sie halt alle knackige Schwierigkeiten nach hinten raus haben.
Ja gut, das ist natürlich typisch für ein Aufbauspiel, ne? Dass du da jetzt nicht großartig flexibel bist im Setting, das ergibt sich ja daraus. Hm. Entweder hast du es dann in so einem Mittelalter sitzen oder halt in der Zukunft sitzen oder wie auch immer. Cities-Aufbauspiele, Cities Skylines oder SimCity und so weiter, die haben es ja dann auch gehabt. Du startest ganz normal und bist dann irgendwo in der Zukunft angekommen. Whatever, das liegt ja am Entwickler, wo ihr dann genau hin will. Ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man in einer Zeitepoche bleibt, um dann seinen Grafikstil halt treu zu bleiben. Und von daher sehen die dann auch irgendwo immer ein bisschen ähnlich aus.
Ja, wie ist das denn dort mit, also du hast ja verschiedene Ressourcen auf der Insel. Du hast gesagt, es gibt keinen Seed, das heißt, das ist eine vorgegebene Karte. Ist ja da schon ersichtlich gewesen, ob es mehrere Karten gibt oder hat der Entwickler vielleicht irgendwie was geschrieben, gesagt, getan, um anzudeuten, dass vielleicht doch noch eine Seed-Komponente reinkommt?
Beim Start des Spiels kannst du dir verschiedene Karten aussuchen, aber du kannst nur diese eine spielen. Kann man dann halt sehen, dass es da noch Varianzen gibt. Aber kommen wir erstmal zum Aufbau. Letztendlich ist es aber so wie in jedem Spiel. Du startest halt mit deinem Haupthaus oder Bürgermeisterhaus, whatever. Und fängst an, Holzfäller aufzubauen, Jäger aufzubauen. Wenn dein Fortschritt weit genug ist, du musst dementsprechend auch in einen Forschungsbaum investieren. Und Technologien freischalten kannst du dann, beziehungsweise musst du dann nicht mehr die Steine vom Boden aufklauben, sondern kannst dir eine Mine anlegen, sowohl in Kohle als auch in Stein, als auch in Eisen. Es ist eine ganz normale technologische Linie, die du hast. Da ist jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction-Kram oder so drin, sondern es ist halt in diesem, ich sag mal, Banished-Setting geblieben oder bleibt dort drin. Deine Siedler machen die Arbeit oder deine Siedler gehen selbstständig an die Arbeit. Wenn du denen sagst, okay, ich baue mal hier Bäume ab, damit ich Holz habe, gehen sie dann auch selbstständig hin, also die frei sind. Wenn du dann Technologie weiter fortgeschritten hast und zum Beispiel einen Jäger setzt, kannst du dort in der Jägerhütte zwei Arbeitsplätze belegen. Das heißt, du nimmst explizit zwei Siedler und sagst, okay, ihr seid jetzt die Jäger. Die machen dann nichts anderes mehr. Und nur die, die frei sind, sind dann dafür da, um Sachen zu transportieren, was du nachher später auch festlegen kannst.
Ja, diese Mechanik ist aber auch relativ bekannt aus anderen Spielen. Also es ist jetzt kein Banished-eigenes Feature, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, es ist, wie schnell kommt man da an Schwierigkeiten?
Das ist typisch, wenn man sich mal vertut mit Baugeschichten, dass dir zum Beispiel das Holz ausgeht, dass du dann in Stillstand reinkommst, weil die erst nachproduzieren müssen. Ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, um da erstmal reinzukommen. Ist natürlich, wenn es nicht fertig ist, das Spiel, muss man halt sehen, Balancing und so ein Kram. Ne? Du hast auf jeden Fall dann relativ schnell den Einfluss von Wetter, denn genau wie in Banished, bricht dann irgendwann auch der Winter herein und dann brauchst du dementsprechend im ersten Jahr auch Feuerholz. Wenn du natürlich kein Feuerholz hast, naja, dann wird es arschkalt und die Leute wollen natürlich auch geheizte Wohnungen haben. Ansonsten wird es auch schwierig, weil dann werden sie langsamer und ja, es kommt alles zum Erliegen. Also von daher ist es dementsprechend im ersten Jahr oder im ersten Winter immer gleich das Schwierigste. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht weiß, was man benötigt, wie viel man benötigt. Das war noch nicht so ganz hundertprozentig für mich ersichtlich, dass man jetzt sehen konnte, okay, jedes Haus braucht so und so viel. Sondern du hast nur so einen groben Überblick gehabt, wie viel verbraucht wurde und wie viel du produzierst. Von daher muss man mal schauen, wie es da geht. Nebenbei erzeugen die Bürger, die Siedler, deine Angestellten, wie auch immer man sie nennen möchte, Goldmünzen, na klar, Steuern. Und mit diesen Goldmünzen kannst du unter anderem dann in der im Forschungsbaum neue Sachen freischalten. Und zusätzlich muss man auch sagen, dass deine Produktionsgebäude sogenannte Upkeep-Kosten haben, die je nachdem, was für ein Gebäudetyp das ist, entweder Rohstoffe kosten oder halt dem auch Goldmünzen, sodass du dort auch immer noch mit einkalkulieren musst, dass du nicht nur für die Versorgung deiner Siedler zum Beispiel mit Feuerholz oder Rohholz, sondern auch um die, sag ich mal, Fischerhütten instand zu halten. Da brauchst du dann auch einmal im Quartal, war das glaube ich, so und so viele Einheiten Holz. Und wenn du die nicht hast, dann stellt dieses Gebäude auch erstmal die Produktion ein, was dir hintenrum natürlich wieder auf die Füße fallen kann. In der Demo waren schon recht viele Ressourcen vorhanden. Wir haben natürlich jetzt das Holz angesprochen, wir haben Minen angesprochen, Stein, Eisen, Kohle hatte ich gesehen. Nahrungsmittel gibt es auch verschiedene. Es gibt diese Sammler, die dann im Wald rumtapern und je nach Jahreszeit entweder Pilze sammeln oder Beeren oder sonstiges. Dann gibt es die Jäger, die Wild jagen. Was habe ich denn gesehen gehabt? Muss ich mal überlegen. Wildschweine haben wir, glaube ich, gesehen. Rehe haben wir, glaube ich, gesehen. Da hast du so auch so ein bisschen Varianz drin, ob sich das nachher auf die Versorgung auswirkt. Das kann ich leider nicht sagen. Im späteren Verlauf bekommst du dann halt auch Töpferwaren, Möbel und so ein Kram, um deine Leute halt zufriedenzustellen. Da ist dann dieser Anno-Aspekt mit drin, was Hörnchen vorhin schon anfangs sagte, dass die Zufriedenheit dadurch halt sichergestellt wird. Einmal Gesundheit, muss dann auch Arzt bauen und so ein Krempel. Nahrungsversorgung, die Religion wird wichtig, das heißt Kirchen und so ein Krempel. Und Steuern natürlich möglichst niedrig, klar, weil nur zufriedene Bürger zahlen auch gerne Steuern, habe ich so den Eindruck.
Inwiefern macht sich denn das Wetter bemerkbar? Also ich nehme jetzt mal Banished als Beispiel. Dort war es ja so, dass zum Beispiel im Winter mehr geheizt worden ist und dadurch natürlich auch Vorräte da sein mussten. Gleichzeitig aber weniger gesammelt oder gar nichts, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, gesammelt werden konnte. Ist das bei Patron genauso oder gleich oder ähnlich?
Ja, also das Wetter bzw. die Jahreszeiten haben direkten Einfluss. Wie du schon gerade sagst, zum Beispiel der Winter wird erstmal grafisch dargestellt, dass alles schön weiß gepudert wird. Mhm. Und die Sammler dementsprechend nichts mehr sammeln können. Es sei denn, du hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannst du noch ein Upgrade machen von den Gebäuden, dass die im Winter dann doch oder wie auch immer. Auf jeden Fall hast du dort dann dementsprechend die Einflüsse. Dann wird auch geheizt. Also die verbrauchen nicht nur Holz zum Kochen, sondern auch dann reichlich zum Heizen oder du hast Kohle oder. Das heißt, die Jahreszeiten haben auch dann einen direkten Einfluss auf das Spiel. Das heißt, du musst vorplanen, dass du halt zum Herbst hin Brennholz und so weiter hast. Man kann natürlich auch noch andere Sachen machen mit dem Brennholz oder anderen Sachen, die man gesammelt hat. Und zwar kannst du eine Handelsstation aufbauen und dann mit einer fiktiven, nicht dargestellten Außenwelt, Stadt, wie auch immer man das nennen mag, Handel treiben, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, du brauchst Upkeepkosten. Und wenn deine Bürger zum Beispiel nicht genug Goldsteuern bezahlen, Goldmünzen an Steuern bezahlen oder du halt für die Forschung Goldmünzen brauchst, musst du die ja irgendwo wegbekommen und dann kannst du halt deine Sachen verkaufen. In diesem Kontor, das ist so angelegt wie so ein kleiner Hafen, kannst du Sachen zum Verkaufen anwählen, die du halt auf Lager hast. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit ein Handelsschiff vorbei, holt dir die Sachen ab und schmeißt dir das Geld in Rachen.
Du hattest das ja etwas später angespielt, als ich weiß ich nicht, ob da schon mittlerweile das behoben war. Ich hatte das Problem ähnlich, was du beim vorherigen Spiel kritisiert hattest, dass man Gebäude nicht über Wald setzen konnte. Ich glaube, also hier konnte man nur den Weg über Wald setzen, aber sobald du Gebäude oder was setzen wolltest, musste auch dort die Fläche abgegrast sein. War das bei dir noch der Fall?
Nee, also wenn ich mich recht erinnere, habe ich den First oder so ein Kram einfach in den Wald reingepatscht und gut war.
Okay, dann war das schon gefixt. Zeit. Es steht auf der Steam-Seite was von Unique Social Dynamics System. Inwiefern?
Gut, das muss man mal schauen. So lange konnte ich nicht spielen. Die Demo ging nur 2 Stunden. Und wenn man so einen ersten Durchlauf macht, kommt man meist nicht weit. Kann ja jeder selber ausprobieren. Ich glaube, die Demo gibt's noch, oder?
Die Demo gibt's noch, ja.
Genau. Kann man anzocken, ist eine 2-Stunden-Demo, ist auch schnell runtergeladen. Termin, Veröffentlichung sehe ich übrigens gerade auf Steam, wäre der 3. August. Und zwar nicht als Early Access, wenn ich das so richtig deute. Ansonsten steht da immer EA Release. Ne? Ja, genau. Geplanter Veröffentlichungstermin 3. August. Es macht da auch schon soweit einen runden Eindruck. Wie weit das natürlich Late-Game-technisch ausgereift ist, kann ich nicht beurteilen. 2 Stunden sind 2 Stunden. Und auch wenn man das schon 1-2 Mal angezockt hat, kommst du halt nicht unbedingt sehr weit, weil bist ja halt dran gebunden an diese Zeit. Es sei denn, du drückst natürlich auf den Knopf und lässt alles ganz schnell laufen. Vor allen Dingen dann die erste Zeit, wo du aufbaust, ist natürlich relativ schnell alles vorbei.
Ja.
Es macht für mich auf jeden Fall einen runden und guten Eindruck, wer diese Art von Spiel, wir haben den Vergleich jetzt öfters gezogen, zu Banish mag, der kann das gerne mal anzocken. Wie gesagt, die Demo gibt's eh noch, von daher keine Probleme, keine Gefahr.
Keine Probleme, kann man einfach mal durchspielen und die 2-Stunden-Demo. Ja. 2 Stunden sollte wohl auch jeder mal irgendwie parat haben. Und bevor wir jetzt hier zum nächsten kommen, noch ganz kurz, was denkst du, wärst du bereit dafür auszugeben?
Das ist die Frage, inwieweit das ausgebaut ist, wie weit das tatsächlich in die Tiefe geht. Wir hatten jetzt gesehen, der Forschungsbaum, okay, der stand schon im Spiel drin. Ob da noch mehr reinkommt, muss man abwarten. Die Spieltiefe ist halt das Ausschlaggebende. Ob sich das später in einen wuseligen Mikromanagement verliert, keine Ahnung. Also ich sag mal, ich würde es mal ab 20 plus zwischen 20 und 30 Euro ansiedeln. Vor allem, weil es auch kein EA-Game werden wird.
Ja, Na dann, toi toi toi, dass der Entwickler da die letzten Feinschliffe noch hinkriegt. Ich weiß halt nicht, wie groß dieser Entwickler ist. Also Overseer Game sagt mir so gar nichts. Scheint ein Erstlingswerk zu sein, zumindest auf Steam sehe ich auch nichts weiter, außer
genau.
Jetzt die drei Items.
Schauen wir mal im August.
Dann würde ich sagen, gehen wir über zum letzten, Infraspace, ja? Hey, hier ist das Hörnchen aus dem Off. Bei Infraspace hat sich eine Menge getan seit der Aufnahme vom 3.7. Dionic hat zum Beispiel das System des Straßenbaus angepasst und wie sich die Fabriken beim Zuliefern verhalten. Somit sind viele der benannten Kritikpunkte hinfällig. Da sie jedoch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gültig waren, möchten wir euch das Gespräch natürlich nicht vorenthalten. Und damit geht zurück zum Podcast. Weiterhin viel Spaß.
Infra, nicht Space, sondern Infraspace ist angesiedelt irgendwo auf einem fernen, fremden Planeten, wenn ich das richtig verstanden habe, der eher aussieht wie der Mars, nur nicht in Rot. Man startet auf einer staubigen Oberfläche eines fremden Planeten, wie gesagt, hat seine 20 Kolonisten dabei oder Pioniere dabei, wie man sie auch immer nennen möchte. Und hat die Aufgabe, dementsprechend sich dem Planeten untertan zu machen, Rohstoffe abzubauen, neue Häuser zu bauen und ja, das ist das ganze Spiel.
Fertig, tschüss.
Fertig. Das ganze Spiel hat aber auch eine sehr große Tiefe und zwar strategische Tiefe im Sinne von, du musst vorplanen, ansonsten bist du nämlich ganz schnell ja, am Sack. Sagen wir es mal so. Fangen wir mal vorne an. Ich glaube, das ist der beste Einstieg, ne?
Ja, würde ich sagen.
Wir haben ein Setting auf einem wüstenartigen Planeten. Ich sagte es gerade, ähnlich wie der Mars, nur nicht in Rot. Dort gibt es sichtbar schon diverse Ressourcen wie Schwefel, Eisen, Kupfer, Kohle. Wir hatten noch irgendwelche andere Sachen dabei, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und soll dort dementsprechend Infrastruktur aufbauen, um diese Ressourcen zu nutzen und den Planeten dementsprechend attraktiv zu machen, um neue Siedler, Pioniere anzulocken. Man startet mit 20 Leuten, die sind einfach da, also der Spielstart, und kriegt dann im kleinen Tutorial, was dann abläuft, schon gesagt, bau hier, bau dies, bau jenes. Das heißt, als erstes mal Unterkünfte, die sollen ja ein Dach über dem Kopf haben. Dann werden Straßen gebaut, dazu brauchst du aber dann schon Beton, um Straßen zu bauen. Beton stellst du her aus Schwefel und Stein in einem Betonwerk. Dann musst du ein bisschen Energie natürlich noch haben. Zum Anfang hast du Windkraft, die du aufstellen kannst. Diese Windkraftanlagen, die du dann mit Stromkabeln verbindest zu deinen Produktionsanlagen hin. Die haben immer so einen Radius, wo die den Strom dann wegbeziehen. Das heißt, du musst nicht jedes Haus einzeln anschließen. Später in der Entwicklung kommt dann Solarenergie dazu. Hatten wir, glaube ich, auch noch Atomkraft oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja, das ist auch nicht relevant.
Auf jeden Fall, das ist dann der technologische Fortschritt. Sinn und Zweck ist es halt eben, Produktionslinien aufzubauen. Ich sagte das gerade schon anfangs mit dem Straßenbau zum Beispiel, musst du Beton haben. Für Beton brauchst du Schwefel. Das heißt, du musst erstmal eine Schwefelmine setzen, so ein Schwefelabbaugerät pflanzt du da einfach hin. Da wird eine Straße dann angebunden, die führt zum Betonwerk. Dann musst du noch Steine abbauen oder Sand war es, glaube ich. Sand war es, genau. Das führst du auch zum Betonwerk hin mit der Straße und schon wird im Betonwerk Beton produziert und mit dem Beton, das eingelagert wird, wahlweise in einem Lager oder halt in dem Werk drin liegen bleibt, kannst du dann Straßen bauen. Gleiches gilt dann für die Nahrung deiner Siedler. Das heißt, du pflanzt irgendwo, wo es dir genehm ist, ein Gewächshaus hin. Dort wird dann automatisch Nahrung produziert, sofern Strom vorhanden ist und wird dann auch abtransportiert zu Lagerhaus beziehungsweise dann direkt in deine Siedlungsgebäude. Zusätzlich musst du noch dafür sorgen, dass du Sauerstoff hast. Da gibt es dann auch sogenannte Sauerstoffgeneratoren. Im Tutorial wirst du dann auch aufgefordert, einen sogenannten Weltraumbahnhof eben dahin zu pflanzen. Das sind so die ersten Schritte, die du machen musst, um halt neue Siedler anzulocken, die dann in den neuen Gebäuden, in weiteren Gebäuden, Produktionsgebäuden, die Arbeitsplätze besetzen sollen. Wenn du das nicht machst, sind die halt unproduktiv oder produzieren gar nicht.
Okay, also vorweg, ich habe das Spiel auch gespielt, ich habe es auch gestreamt. Also das Spiel selber möchte sich ja als Städtebauspiel sehen. Das ist auch erkennbar letztlich. Was hier über kurz oder lang, allerdings erst später meiner Meinung nach, zur Geltung kommt, ist der Verkehr. Jetzt ist so die Frage, die ich mir zum Beispiel stelle. Man sieht ja auch viele LKWs auf der Steam-Seite. Ist der Verkehr mit Hin- und Rückweg oder ist er nur Hinweg? Und wenn der nur einseitig, also sprich nur Hinweg ist, wo können da Probleme auftreten? Hast du da Erfahrungen über?
Ja, schmerzliche Erfahrungen sogar. Um das noch eben zu erklären, die Siedler oder Kolonisten, die dort ankommen, die haben natürlich Bedürfnisse. Man baut denen eine Unterkunft, da ziehen die dann ein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da reingeht. 10, 20. Die haben Bedürfnisse. Grundbedürfnis ist Nahrung, Sauerstoff. Wenn das zu 100% erfüllt ist, über eine gewisse Zeit, dann werden diese Gebäude automatisch aufgewertet. In die nächste Stufe rein. Anno-mäßig, hatten wir heute schon ein Thema. Und wenn sie dann aufgestuft sind, dann sind das keine Siedler mehr, sondern, ich weiß gar nicht mehr, wie die bezeichnet wurden, Stufe 2 Siedler, sagen wir es mal so.
Genau.
Und dann sind automatisch auch die Bedürfnisse gestiegen. Sie wollen dann Unterhaltung haben oder Möbel haben oder sonstiges, was du dann dementsprechend auch produzieren und herstellen musst. Wenn das dann zur Zufriedenheit da ist, dann steigt das Gebäude schon wieder auf oder nochmal auf, nächste Stufe. Und es wird mehr beansprucht. Das ist also so das Spielprinzip zum einen dahinter. Und um diese Waren und Dienstleistungen halt zu erbringen, müssen sie, wie du gerade schon sagtest, transportiert werden. Zum einen werden Rohstoffe in die Produktionsfabriken gebracht und die Produkte werden dann per LKW, das ist also alles, wirklich, also bis auf Strom, von dem Sauerstoffwerk, von den Nahrungsproduzenten, von den Unterhaltungsproduzenten, werden dann physisch in Anführungsstrichen dorthin transportiert mit einem LKW. Jetzt war ich so weit gekommen, noch als Ergänzung, wenn deine Siedlung aufsteigt, deine Siedler, ab dann wird deine Kolonie auch aufgewertet von, ich sage jetzt Kolonie, in eine kleine Siedlung. Und damit ist dir in dem Forschungsbaum, den du auch abarbeiten solltest, um halt neue Sachen zu bekommen, dir die nächste Stufe der Forschung freigeschaltet, wo du dann dementsprechend deine Ressourcen drin versenken kannst, die ähnlich wie bei Factorio sind. Und zwar musst du dort solche Forschungstränke, sag ich mal Factorio immer dazu, ne? Diese blauen und gelben Dinger.
Ja, genau. Ich wollte auch den Vergleich mit Factorio anregen.
Ja, genau. Und die musst du dann produzieren. Die werden dann in die Forschungseinrichtung gebracht und die forschen dann fröhlich das, was du denen vorgegeben hast. Neue Produktion oder sonstiges. Der Fortschritt der Siedlung wirkt sich auf den Zugang des Forschungsbaumes aus, der sich dann wieder darauf auswirkt, dass du die zufriedener stellst, was sich dann wieder darauf auswirkt, dass sie dann mehr haben wollen. Man kennt es, never ending story. Ich war dann an einem Punkt gekommen, wo es dann hieß, okay, du kannst jetzt neue Nahrungsmittellinie aufmachen. Zum Anfang hast du nur ein einfaches Gewächshaus. Und dann hieß es, ja, okay, du kannst jetzt die Düngerfabrik aufbauen, dann kannst du Fleisch machen, also Fleischersatz, künstliches Fleisch und so ein Krempel. Und ich dann fröhlich, okay, wie viel brauchst du? Okay, 5 davon. Schön hingeklatscht und auf einmal ging gar nichts mehr, weil 11 Millionen LKW plötzlich unterwegs waren und wir einen Superstau fabriziert haben. Quasi gar nichts mehr lief, die Siedler keine Sauerstoff, keine Nahrungsmittel und sonstiges mehr kriegten, unzufrieden waren. Die Gebäude runtergestuft wurden, die Leute dann die Siedlung verlassen hatten und ich keine Leute mehr hatte. Also Best Practice, wie man es nicht machen soll.
Ja, unser Hemi, der normalerweise immer alles zu klein aufbaut, haut da raus, als wenn es kein Morgen aus.
Ja, natürlich baue ich grundsätzlich zu klein. Ja, das ist aber auch ein Problem von dem Spiel, das zu klein bauen, dass man halt zum Anfang gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Dann siehst du zwar, okay, ich kann eine normale Straße bauen und dann kann ich eine zweispurige Straße bauen. Ach Quatsch, brauchst du eh nicht. Ja, war wohl nix. Auf jeden Fall ist dort dann der Warentransport exponentiell gestiegen und hat mich dann hart getroffen. Ich konnte mich aber wieder rauslavieren. Von daher ging das. Da kommen wir dann zu einem Punkt, der noch nicht so schön gelöst ist, und zwar das Aufwerten von Straßen und Umbauen von Straßen. Generell das Bauen von Straßen ist entweder gewöhnungsbedürftig oder halt schwierig. Und zwar hat das Spiel die Angewohnheit, wenn du jetzt sage ich mal eine waagerechte Straße baust und eine senkrechte Straße anknipsen willst, wird das nicht im rechten Winkel angebaut, wenn du am Ende ansetzt, sondern das Spiel macht automatisch einen Bogen aus der Straße. Das ist ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man dann mitten in der Stadt das macht, wird die Straße plötzlich umgelegt und liegt dann quer über Gebäude drüber, Produktionsgebäude und so weiter, die dann ihre Arbeit einstellen, weil das ja eigentlich nicht so baubar ist. Hm. Da gibt es dann den kleinen Trick, ob das jetzt ein Workaround ist oder ob das beabsichtigt ist und bleibt, weiß ich nicht. Und zwar kannst du die Gebäude für einen kleinen Obolus anpacken und umsetzen. Also dann wieder auf eine gültige Stelle setzen. Kann man so machen. Ich befürchte in Anführungsstrichen schon, dass das gewollt ist, weil in der Demo schon du dafür einen gewissen Obolus zahlen musstest. Das heißt, das Umsetzen der Gebäude war nicht kostenlos. Das macht das Planen und Bauen der Straßen gerade zum Anfang so ein bisschen nervig. Weil ich von mir aus sagen muss, ich bin es nicht gewohnt, dass ich Straßen, die ich einmal gelegt habe, durch das Ansetzen einer neuen Straße am Endpunkt komplett verändert. Das finde ich schwierig. Wenn man das macht als Kreuzung, das heißt, du hast jetzt eine Straße, die ist, keine Ahnung, 5 Blocks lang und du setzt mittig da drauf eine Straße, dann passiert das nicht. Dann wird eine normale Kreuzung angelegt.
Hm. Also ich finde es, was ich auch relativ schwierig finde, ist dann tatsächlich, dass selbst wenn die Straße da schon steht und du packst noch irgendeine andere Straße, eine Seitenstraße oder irgendwas ran, dass ich dann trotzdem nochmal das komplette Seitengefüge verändern kann und du im Zweifel nochmal die Gebäude, also Gott sei Dank kann man die Gebäude ja letztlich versetzen, wenn auch gegen kleine Zementoberlüsse. Ich meine, die Beträge sind witzlos. Also ab Midgame ist das so vernachlässigbar. Wenn du 2 Zementfabriken da irgendwo in der Abseits stehen hast, ist das sowas von wurscht. Es ist halt schon, gerade wenn du, ich sag mal, geplant bauen willst und gerade die Factorio-Jungs und Mädels, die sind halt grafische oder die wollen es halt nach Möglichkeit symmetrisch haben und was weiß ich nicht alles. Das ist tatsächlich relativ schwierig umzusetzen, da es kein Rastersystem in diesem Spiel gibt. Das heißt, alles ist frei bebaubar. Das hat natürlich den Vorteil, dass du nicht an irgendwelche Zwänge gebunden bist, aber gleichzeitig hast du eben auch den Nachteil, dass du eben mal die Straße mal eben einen halben Millimeter verrutscht und dann musst du wieder 3 oder 5 Gebäude umsetzen und je nachdem, wie lange du die Straße gebaut hast, kann es dann trotzdem sein, dass du wieder irgendwas übersehen hast, auch wenn es sehr deutlich mit rot markiert wird. Wenn du sehr eng baust, dann kann dir das Problem irgendwann aufkommen, dass du diese, was weiß ich, du baust 2x2 Netzwerke von Häusern her oder was weiß ich, dass du dann eventuell merkst, oh, das passt nicht mehr, jetzt muss ich das aber alles auslagern. Und das ist so mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel.
Das Umbauen, Auslagern ist ja vielleicht auch, sag ich, dann so eine Stadtentwicklung, die man selbst betreibt. Ne? Also das kennt man ja, dass man dann sagt, okay, Produktionsgebäude müsste ich jetzt mal rauslagern, weil die eventuell auch einen negativen Einfluss haben auf die Siedlungsgebäude. Das war, glaube ich, nicht implementiert. Das heißt, man kann sie hinstellen, wo man möchte. Du kannst ein Wohngebäude direkt neben der Industrieanlage sitzen haben, das hat keinen Einfluss. Was du auch erwähnt hattest, das Umsetzen kostet nichts, ist richtig, weil du hast unendlich Ressourcen. Es ist aber halt nervig, vor allen Dingen, wenn du, sag ich jetzt mal, eine Straße gebaut hast, hast dann Gebäude dran gesetzt, die sich dann automatisch den Zugang an die Straße anknipsen. Und dann sagst du, okay, ich will jetzt da eine Parallelstraße zuziehen, hinter den Gebäuden her, dann ziehst du die Straße und plötzlich drehen sich die Gebäude um. Das wirft dich in der Verkehrsplanung komplett außer Richtung, weil du dann auf einmal die Zugänge auf der anderen Seite liegen hast und dementsprechend die LKW und natürlich auch von der anderen Seite fahren. Das ist so ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen, weil du sagtest gerade, man ist anders gewohnt. Wenn man ein Rastermaß hat, wo man dran baut, dann kann man sagen, okay, ich bleibe jetzt 2 Raster davon entfernt, dann passiert mir das nicht. Das freie Bauen verleitet einem dazu, mal eben schnell eine Straße zu ziehen und plötzlich dreht sich das Gebäude um und dann stehst du da wieder. Ne? Dann kannst du die Straße wieder wegreißen, dann kannst du das Gebäude wieder umdrehen, beziehungsweise dreht sich automatisch um. Das ist so ein bisschen, die Ausrichtung der Gebäude läuft eigentlich automatisch. Und dieser eine Millimeter noch versetzen zu können, ist dann die Frage, will ich das, kann ich das? Oder ist mir das zu frickelig und baue dann von vornherein groß? Was natürlich dann, wenn man es 1, 2, 3 Mal gemacht hat, automatisch passiert, weil man weiß ja, wie sich das Spiel dann verhält. Und dann baue ich halt größer. Wobei das größer bauen ist dann auch wieder ein guter Ansatzpunkt. Eine Aufwertung der Straßen gibt es nicht. Man fängt mit einer einspurigen Straße an oder zweispurig dann halt. Und wenn man dann sieht, okay, wie ich gerade vorhin beschrieben habe, ich brauche jetzt deutlich mehr Platz, weil ich viel mehr Straßenverkehr dort habe, dann reißen wir die Straße ab und werten die auch auf eine 4-spurige, die man dann erforscht hat. Kannst du auch nicht machen, sondern du musst tatsächlich erst die Straße abreißen und kannst dann die 4-spurige Straße dahin bauen, wo du dann feststellst, dammit, die Gebäude stehen ja viel zu dicht, die werden alle rot, die funktionieren da nicht. Also das ist so, also Umbau und Erweitern oder Hochstufen der Infrastruktur ist momentan noch ein bisschen frickelig.
Ja, da wünsche ich mir auch eine Quality of Life-Funktion, dass das, was weiß ich, mit einem Klick oder mit einem Tool dann entsprechend gemacht
wird. Wäre zum Beispiel auch möglich, dass man das in den Forschungsbaum reinsetzt, dass man sagt, okay, muss ich jetzt extra noch erforschen, die Upgrade-Funktionalität der Straßen, dass ich vielleicht die Straßen schon so freischalten kann. Die 4-spurigen und dann sag, okay, das ist noch ein Nebenzweig, den ich weiter erforschen kann, die Upgrade-Fähigkeit.
Ja.
Weil ansonsten hast du nachher, wenn du wirklich große Städte hast, weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es waren, um diverse Stufen zu erreichen. Ich glaube, von der ersten auf die zweiten Stufe brauchtest du 300 Siedler und dann waren es, glaube ich, schon 1000 und dann waren es irgendwie 5000 oder so ähnlich. Spieltechnisch ist es schon so angelegt, dass die Siedlungen sehr, sehr groß werden. Und wenn du da nicht von vornherein aufgrund von mangelnder Erfahrung nicht sehr groß planst, kriegst du nachher richtig Schwierigkeiten, da dich zurechtzufinden.
Haben wir denn schon über die Grafik gesprochen?
Ich sag mal dazu, es ist so eine Art Playmobil-Grafik. Mhm. Die Gebäude haben so einen leichten Plastik-Touch, aber sehr modern angehaucht. Ich habe diesen Grafikstil oder diese Grafikart noch nicht gesehen.
Ich würde das in das frühe 3D-Zeitalter stecken. Da sahen manche Spiele auch so aus.
Ja, kann man sagen. Also die Gebäude sind so ein bisschen reingeklebt, meinst du? Oder?
Ach nee, das klingt so negativ. Sie wirken ein bisschen steril. Vielleicht kann man es so formulieren. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil wie gesagt, wir sind hier in einem Setting, wo halt keine Außenwelt ist. Das heißt, da kann halt oder da sollte nach Möglichkeit nicht außen noch irgendwelche Vegetation sein, weil es ja nicht mal Luft außen gibt. Zumindest so, wenn man die Gebäude so deuten möchte. Also die Bewohner sind in so Kuppelbauten à la Mars-Aufbaustationen, wie man so in manchen Sci-Fi-Filmen kennt.
Ja, aber steril, das ist ja so angehaucht, diese typische Sci-Fi-Geschichte, wie man sich das vorstellt im Idealfall. Du hast ja dann keine abgeranzten alten Fabrikgebäude und irgendwelche Tunnel und sonstigen Kram, sondern schön schicki, clean, hochgezogen, modern, in die Richtung genau. Geht das.
Ja, aber ansonsten, ja, also hübsche Playmobil ist eigentlich ein ganz nicer Begriff dafür, weil es könnte halt wirklich, wenn man dann so im Nachgang nochmal so ein bisschen hochscrollt und sich das anschaut, dann sieht es halt wirklich aus, als wenn, keine Ahnung, ein Kind mit ein paar Bauteilen gespielt hat, sich ein Sträßchen gelegt hat, da ein paar Gebäude hingestellt hat. Sieht hübsch aus.
Wird auch ein bisschen animiert. Wir hatten zwei verschiedene Arten von Bergbaugeräten dort, die wie so einen großen Braunkohlebagger aussehen. Die kleinen, die man zum Anfang setzt, die hatten keine Animation drauf. Ich denke, das kommt vielleicht noch. Die Großen hatten schon so eine Schwenkanimation drauf. Wie gesagt, der Straßenverkehr wird dargestellt durch kleine LKW, die übrigens alle unterschiedliche Färbungen haben. Zum Beispiel die Sauerstofftransport-LKW sind blau gefärbt und so weiter, dass man die ein bisschen so unterscheiden kann, wo prozentual die Menge liegt, was transportiert wird. Das ist noch eine Sache, die fehlt mir noch, ist mir jetzt auf jeden Fall nicht im Gedächtnis geblieben.
Statistik
meinst du, genau, oder? Dass man genau nachvollziehen kann, was, wie, wann und wie viel. Ich sag mal, du hast deine 10 Siedlungsgebäude und die wollen alle Sauerstoff haben, dann knallst du dir 5 Sauerstoffgeräte dahin und schaust, ist die Versorgung okay oder nicht? Laufen die Lager in den Produktionsgebäuden voll oder nicht? Laufen sie nicht voll, dann setze ich noch 1, 2 dahin. Das heißt, man macht das so Pi mal Daumen im Moment. Da ist es auf jeden Fall wichtig, gerade wenn wir, wie gesagt, schon von Siedlungen sprechen mit 5000 plus Einwohnern, dass man da einen besseren Überblick bekommt, wie viel habe ich denn und so weiter.
Was mich noch ein bisschen, stören ist das falsche Begriff, aber ein bisschen genervt hat, war, dass einige Gebäude tatsächlich nur ein sehr kleines Endlager von 5 haben. Und der Hemi hat zum Anfang gesagt, man baut ein Lager. Dieses Lager ist aber ausschließlich, zumindest im aktuellen Zeitpunkt, soweit ich weiß, ausschließlich für Zement. Und alles andere bleibt in den Fabriken. Die Fabriken hören auf zu produzieren. Und wenn du dann den nächsten Stups an Upgrades oder neuen Gebäuden hast, rennt dir das komplette Lager leer und kann im Zweifel dann echt eine Kettenreaktion auslösen. Hier fehlt mir auf jeden Fall noch ein Zwischenlager für die Produkte, meinetwegen auch unterschiedliche, meinetwegen auch übers Forschungsmenü. Ist ja alles skalierbar etc. Aber das ist momentan noch unschön, da müsste eventuell noch was gemacht werden.
Ist die Frage, ob es kommt. Ich hatte jetzt, gut, als Events hatte ich ein Gebäude gesetzt, das Motoren produziert. Das stand direkt, hatte ich dann ausprobiert, direkt neben so einem Lagerhaus. Und tatsächlich hat das dann irgendwann aufgehört zu produzieren, als dann 5 Motoren im Lager waren. Das ist sehr hart in Richtung Micromanagement in Bezug auf Just-in-Time-Lieferung sozusagen, dass du wirklich die Gebäude aufeinander abstimmen musst, die Produktionsketten aufeinander abstimmen muss. Zum Beispiel, du brauchst 5 Schwefelminen. Dahinter kannst du dann exakt 3 Betonfabriken setzen. Und gut, Beton ist ja ein schlechtes Beispiel, weil das, wie du sagst, das Einzige ist, was auf Lager gefahren wird, und zwar in rauen Mengen, weil du ansonsten deine Infrastruktur nicht ausbauen kannst. Aber wenn es um die anderen Produktionslinien geht, könnte das eventuell schwierig werden. Vor allen Dingen hast du im Zustand der Demo keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich produziere an der einen Stelle Rohstoff A. Ich meine jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein Motor wird aus 3 Teilen hergestellt, ich muss die aber vorproduzieren und sage, okay, dann produziere ich an der Stelle, weil da meine Rohstoffe sind, das eine Teil, transportiere das in ein Lager und neben dem Lager habe ich dann die Produktionsstätte für Bauteil 2 und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst keine Lagerketten aufbauen, sondern du musst tatsächlich die Produktionsstätten direkt hintereinander setzen. Ansonsten hast du nämlich ein Riesenproblem, dass deine Straßen einfach nur verstopfen. Das wäre ein bisschen sehr kurz gedacht, sagen wir es mal so.
Ja, nicht einmal das. Das wird vermutlich einfach in sich zusammenklappen irgendwann, weil es halt einfach super schwierig wird, dann das alles miteinander abzustimmen. Okay, das kann natürlich die Schwierigkeit sein, aber wie Hemi schon sagte, es kommen noch weitere Schwierigkeiten dazu. Zum Beispiel brauchen viele Produkte parallel gewisse Grundprodukte. Ich nehme jetzt mal grüne Chips zum Beispiel als Beispiel. Die werden fast überall gebraucht, ab einem gewissen Stand. Und du kannst natürlich hingehen und Chipsfabriken an jeder Ecke bauen. Das Problem ist, dass die KI momentan ist nicht interessiert, von wo sie das rankart. Ich konnte noch nicht herausfinden, nach welchen Kriterien sie das macht. In jedem Fall kart sie auch dann gerne einmal die Chips über die halbe Karte, anstatt das Chipswerk, was komplett voll steht, neben sich zu nehmen. Das heißt, auch da ist dann die Schwierigkeit gegeben, dass man gar nicht sagen kann, wie Himmel schon sagte, okay, ich habe jetzt hier ein Lagernetzwerk und das Lagernetzwerk gibt es jetzt nicht, also mache ich das halt auf die Schiene, okay, das Gebäude bekommt seine eigene Chipsfabrik und bezieht das dann daraus, sodass nicht quer durch die halbe Weltgeschichte das Ganze transportiert werden muss, was ja auch Verzögerungen bei der Produktion wiederum hervorruft. Sondern die KI nimmt sich dann einfach das, ja, nach Kriterium XY, was ich wie gesagt nicht ermitteln konnte, eventuell, wer das älteste Stück noch liegen hat, wie auch immer.
Wenn die Logik dahinter ist, first in, first out, ganz oben im Norden wird der erste Chip produziert und im Süden ist seine Forschungsgeschichte, wo es gebraucht wird. Dann werden von dort die Chips erstmal ganz in den Süden rein transportiert und wenn du zwischendurch schon dort unten eine weitere Fabrik aufgebaut hast, wird trotzdem eventuell dort nicht rausgenommen, weil die da oben schon viel eher produziert worden sind und im Spiel hinterlegt worden ist, okay, der Chip ist jetzt genau dafür geplant. Wenn es keine Lagerlogistik gibt, wird das hinten raus schwierig. Du wirst dich wahrscheinlich darin verlieren, wenn man das jetzt so ein bisschen in Kritik zieht, darin verlieren, zu versuchen, irgendwo Straßen hinzuklöppeln, um eventuell den Warentransport zu beeinflussen. Du sagtest gerade schon, die Logik hinter dem Transport ist noch nicht ganz ersichtlich. Nehmen Sie den kürzesten Weg oder den schnellsten Weg oder wie auch immer. Da muss man erstmal ein bisschen rumexperimentieren, wenn das aber, wie gesagt, dazu führt. Ich meine, letztendlich ist es so, bei solchen Aufbauspielen wie Factorio, wie Satisfactory und. Fängt man oft damit an, dass man erst, ja, dann baue ich mir hier ein Lager und da ein Lager und da ein Lager und da ein Lager. Und dann hast du 25 Millionen Einheiten in den Lagern, die du gar nicht brauchst. Weil was nützt es dir, wenn du 1 Million Einheiten Kohle hast, die aber nie verbraucht werden?
Dann baue halt mehr, was es verbraucht. Meine Güte.
Ja, das Problem ist, hast du dann noch Platz dort zu bauen? Das ist ja dann die Herausforderung, wie groß kann und muss ich bauen? Ich weiß gar nicht, wie groß die Karten sind im Spiel. Aber letztendlich hast du dann eine Überproduktion an Rohstoffen und die müllen dir auch nur alles zu.
Bei Infospace meinst du jetzt, dass du jetzt auf Vorrat baust und dann halt ohne Ende ja eigentlich nicht notwendige Gebäude baust, meinst du
Ja,
jetzt?
nicht notwendige Ressourcen anschaffst. Wenn du
Ja.
hinten raus, ich sage jetzt mal, eine Motorproduktion hast, die drei Bauteile braucht, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass du Bauteil 1, 2 und 3 1000 Stück pro Minute produzieren kannst, aber nur 300 verbaust. Das heißt, letztendlich werden deine Produktionsgebäude am Anfang ja auch wieder irgendwann stillstehen, weil sie die Lager voll haben. Und wenn du dann ein neues Lager aufbaust, bringt es ja nichts, wenn du dann 64 Millionen Einheiten lagerst, die du nie verbauen kannst. Du hast höchstens hinten raus dann Puffer, wenn du dann die weiterführende Produktion erweiterst, dass du dann irgendwann mal genug hast. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe in meinem letzten Satisfactory-Durchgang auch damit angefangen, gar kein Lager zu bauen. Du brauchst kein Lager. Du kannst die Produktion so abstufen, dass du genau passend produzierst. Jetzt ist die Frage bei Infraspace, inwieweit das machbar ist. Wir haben es ja gerade schon gesagt, du hast kaum Überblick, wie viel verbraucht wird, wie viel gebraucht wird. Du kannst sehen, was die herstellen, aber wenn man da keinen großen Überblick hat, ich habe jetzt so und so viele Gebäude, die Produkt A herstellen, was ich in anderen Fabrikgebäude brauche, dass man halt die Produktion aufeinander sich abstimmen kann.
Ja gut, du hast halt immer noch die Problematik des Verkehrs, dass du halt nicht alles nebeneinander bauen kannst, weil halt wie gesagt die KI das einfach nicht so annimmt. Das wird definitiv, muss da definitiv noch was an der KI passieren, in welcher Form auch immer. Lager sind definitiv wünschenswert. Es müssen ja keine Megalager sein. Es reicht ja auch, wenn das Lager sind, wo, was weiß ich, kleine dreistellige Zahlen drin gelagert werden.
Ja, du kannst halt nicht große Produktionsketten aufbauen, schon aufgrund der Tatsache, dass dann, wenn du von Gebäude A oder Gebäudetyp A in Gebäudetyp B bringen musst, ist dort der Verkehr so groß plötzlich, dass du es gar nicht mehr gewuppt kriegst auf den Straßen. Also fängst du
Ja.
letztendlich dann später an, kleine Produktionscluster überall aufzubauen. Was natürlich dann wieder dazu führt, du hast überall deine Produktionscluster, die in sich funktionieren, aber das Ganze, was die produzieren, muss ja auch noch Richtung Siedler transportiert werden. Der Turnaround kommt wahrscheinlich bei einer gewissen Größe, 1000, 5000 Siedler, was auch immer, wo du dir jetzt Gedanken machst, baue ich mir jetzt kleine Siedlungsgebiete auf oder baue ich mir eine Megacity auf? Die Megacity wird wahrscheinlich am Verkehr scheitern.
Von den drei vorgestellten Spielen ist das auf jeden Fall das Spiel, wo ich jetzt am meisten drauf hoffe und auch warte, wenn ich ehrlich bin. Infraspace haben wir jetzt auf uns relativ ausführlich gezockt. Ich glaube, mehrere Stunden. Die Demo war nicht zeitlich begrenzt und ich bin auch nicht bis ans Ende des Inhalts gekommen. Also auf das Spiel warte ich. Ich hoffe, wie gesagt, die Kritikpunkte haben wir ja jetzt zur Genüge genannt. Ich hoffe, dass da noch einiges passiert. Ich weiß, dass hinten dran eine aktive Beta-Community und Alpha-Community dran ist. Die Entwickler auch sehr stark mit der Community agieren und zusammenarbeiten. Also man darf hier gespannt sein. Ich denke, es wird ein gutes Spiel werden. Packt es euch auf jeden Fall mal auf die Wunschliste.
Genau, also die Demo, wie du sagst, es war nicht zeitlich begrenzt, mir ist nur die Demo-Woche ausgegangen. es gibt natürlich Punkte, die man immer verbessern und verändern kann. Und wenn du sagst, die sind aktiv mit der Community in Kontakt, dann werden solche Punkte eventuell auch dementsprechend besprochen, geändert, angepasst oder der Entwickler sagt, nee, das ist genauso beabsichtigt. Muss man mal schauen. Termin ist irgendwann 2021 laut Steam. Anforderungen an PC werden noch nicht irgendwie angegeben. Also gehen wir mal davon aus, dass das wohl vielleicht dann ganz spät im Jahr, wenn überhaupt, erscheint. Ich bin auch an diesem Titel am meisten interessiert von den dreien, weil ich mehr so gerne in diese Science-Fiction-Geschichte reingehe. Und Patron ist auch ein interessantes Spiel. Da müssen wir mal schauen, wenn es rauskommt, wie gesagt, in welcher Preiskategorie es einschlägt. Theoretisch 3. August.
Noch kurz, was ich von Infraspace preislich erwarte. Ich würde so sagen, zwischen 20 und 30 Euro ist ein ganz guter Ansatzpunkt. Mhm. Auch vom Umfang her, was ich jetzt gesehen habe, plus das, was halt eventuell noch kommt, würde ich das für einen guten Ansatzpunkt halten. Ich denke, dass der Entwickler hier eventuell noch einen Workshop reinpackt, ansonsten über DLCs noch ein paar Möglichkeiten hat, hier zu erweitern, deswegen 20, 30 Euro nicht für angemessen.
Ja, welche Mods noch möglich sind, ne, von wegen. Man kennt es ja von anderen Spielen, die dann plötzlich Möglichkeiten bieten, muss man mal schauen, aber wie gesagt, der Umfang ist halt, bei dem Spiel bin ich noch gespannt, was die noch reinpacken bei Infraspace. Aber der Preis, ja, 20, 25, denke ich, wird es irgendwo landen. Keine Ahnung. Steht auch nichts von wegen EA bei, ne? Ich glaube, ist eine voll.
Ja, ist ja noch kein
Veröffentlichungstermin. Nö, steht nur geplanter Termin 2021, aber steht nichts von EA dabei.
Ja.
Early Access. Ich meine, da steht sonst eigentlich immer dabei, geplanter EA-Start oder so ein Kram.
Nee, nicht wenn es so grob ist. Wenn dann schon aktives Datum dasteht, dann ist die Möglichkeit gegeben. Aber so, wenn es so ganz, ganz grob ist, dann nicht zwingend. Also es kann EA werden, es muss kein EA werden.
Oh, ich bin gerade auf der Seite von Steam. Ankündigung, Freitag. Freitag Devs News. Ist jetzt vom 2., also von, heute ist der 4., von vor 2 Tagen. Da wird gerade demonstriert, wie die Radien und die Biegungen der Straßen verändert werden können.
Oh ja, ich sehe es gerade.
Also haben die genau das Ding auf dem Schirm, was wir vorhin als Kritikpunkt gesagt haben, dass man die Straßen dann zumindest nachträglich in ihren Kurven, in ihren Radien beeinflussen kann und somit dann ein schönes, rechtwinkliges, langweiliges Straßennetz aufbauen kann.
Langweilig war dieser Podcast hoffentlich heute nicht. Denkt wie immer dran, es ist immer noch warm draußen. Wir brauchen dringend ein Eis. Nein, brauchen nicht. Wer uns ein Eis schenken möchte, guckt mal in die Podcast-Beschreibung. Ansonsten Audiokommentare gerne mal dalassen. Und ich bedanke mich, dass ich mit dabei sein durfte. Wie immer klaue ich dem Hemi das Verabschieden. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.